Piloten Lounge FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz,
der Johann,
Christian.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Privatpiloten Lounge. Ich bin Fritz, ich begrüße euch recht herzlich da draußen an den Podcast-Playern. Ich bin heute Mutterseelen alleine im Auswärtstermin südlich von Bremen. Der Johann, der muss arbeiten und der Christian, der hat sich den Magen verdorben und aus dem Grunde bin ich jetzt ganz alleine zu Sebastian gefahren. Moin Sebastian, grüß dich.
Ja, moin moin. Vielen Dank, freue mich hier heute Gast sein zu dürfen. Gute Besserung an Christian, das ist natürlich keine schöne Sache mit dem Magen. Ja, freue mich, dass du hier heute bei mir zu Gast bist und dass wir eine entspannte kleine Runde haben heute.
Jawohl, ich freue mich auch tierisch drauf. Du hast ein Buch geschrieben nach der letzten Landung. Da sagt jetzt der ein oder andere, ja okay, Buch ist jetzt nicht so was Dolles, aber du bist Lotse. Du hast Pilotenlizenzen und du machst ganz tolle Fotos. Erzähl uns doch mal ein bisschen was von dir, Sebastian.
Ja, ich bin Flieger-Nerd durch und durch, im positiven Sinne, hoffe ich mal. Ja, also Fliegerei ist für mich, seitdem ich irgendwie denken kann, irgendwie ja Teil von mir. Mein Vater, der ist früher bei der Bundeswehr Hubschrauber geflogen, der hat mich da so ein bisschen angeführt. Irgendwann hatte er mal so einen Flugsimulator 2002 oder sowas auf seinem Laptop damals installiert. Ich habe das gesehen, fand das super. Als ich dann irgendwann den ersten eigenen Computer hatte, hatte ich dann meinen eigenen Flugsimulator. 2004 war das dann, glaube ich. Und bin da irgendwie durch diese Flugsimulator-Szene ein bisschen reingewachsen. Und irgendwann hat er mich dann mal zum Segelflugplatz mitgenommen. Und dann saß ich im Segelflieger mit 15 das erste Mal. Und spätestens da war dann irgendwie diese Fliegerflamme in mir angezündet und seitdem ja wachse ich immer weiter mit der Fliegerei und das ist ja, wie gesagt, eine der schönsten Sachen für mich auf der Welt, kann mir nichts Schöneres vorstellen als ein Leben in der Fliegerei.
Cool. Also dann kam der Segelflugschein und dann kam wahrscheinlich irgendwann die PPL wahrscheinlich dann dazu. Wann kam denn der DLR-Test für den Lotsen dann? Kam der dann gleich nach dem Abi?
Ja, also in dieser Flugsimulator-Szene, da gibt es diese Online-Netzwerke, IWAO und WATSIM, was hast du vielleicht schon mal gehört?
Ja, müssten wir jetzt Christian fragen, der Sohnemann, der ist da gut dabei.
Ja, aber genau, okay. Also da kann man sich, wie gesagt, registrieren mit seinem Flugsimulator, aber es gibt auch Software für Fluglotsen. Also man kann sich da eine Software runterladen und hat dann da so einen Radarschirm und dann kann man da auch Fluglotse spielen. Und das ist alles sehr, sehr realitätsnah. Also es gibt da richtig so Trainings und Checkouts und man darf zum Beispiel nicht auf dem Center-Sektor arbeiten, wenn man nicht vorher auf dem Approach-Sektor einen Checkout gemacht hat und sowas. Und so arbeitet man sich da hoch und lernt da halt ganz viel. Man lernt die Phrasology, die Sprechgruppen, Verfahren, Staffelungen. Und das ist echt, also sehr, sehr, sehr professionell. Konnte ich dann auch später viel von profitieren in der Ausbildung, das schon mal gemacht zu haben. Und ja, dann irgendwie fand ich das Lotsen im Flugsimulator ein bisschen cooler als das Fliegen und dann habe ich mich mit diesem Job befasst und wollte dann unbedingt Fluglotse werden. Habe Abitur dann mit 17 gemacht, relativ früh, war so dieser erste 12er Jahrgang quasi nach der 12. Klasse Abitur und dann hatte ich auch Praktika schon gemacht bei der DFS im Tower and Center und die sagten alle, ja, bewirb dich mal noch nicht so mit 17, dass du dann mit 18 direkt beim Test bist, mach mal erstmal so ein bisschen was, Persönlichkeitsentwicklung. Und bau dir vielleicht parallel immer einen Plan B auf, weil es ist ja leider so, es ist nur 95%, die fallen durch, nur 5% schaffen das, diesen DLR-Test. Und deswegen konnte man damit ja nicht fest planen, sage ich mal, dass das dann auch was wird. Genau, dann habe ich zwei Semester Aircraft and Flight Engineering studiert, so Studiengang in Osnabrück an der Hochschule mit einer dualen Flugausbildung. Das ist dann da, wo ich den PPA gemacht habe. Und das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, Mensch, Fliegen ist ja doch irgendwie ganz schön geil. Hab da dann den Motorflug zusätzlich zum Segelflug dann kennengelernt und meine Kommilitonen haben das Studium dann alle durchgezogen bis zur ATPL, fliegen jetzt fast alle kommerziell bei Airlines. Bei mir war das so, ich habe mich dann nach Semester 2, als ich in der Statikvorlesung eigentlich nur in den Himmel geguckt habe, was sind das für keine Streifen da oben und bei Flight Radar immer war, habe ich dann gesagt, okay, das ist jetzt vielleicht der Zeitpunkt, dich zu bewerben. Kannst du dir das nicht vorstellen, hier diesen Ingenieurberuf mit der Fliegerei so zu verbinden? Und ja, dann habe ich tatsächlich diesen Lufthansa-Test geschafft und habe mich riesig gefreut. Also es kam eine Post damals in meiner Studentenwohnung und hab da echt aufgeschrien, weil bei dieser positiven Entscheidung der BU, also diesem ersten Einstellungstest, dachte so, naja, jetzt verstehst du die bei dir, der DSDS mit ihrem Recall-Zettel, wenn die da so abgehen. und dann FQ hat auch geklappt. Ich habe das Studium abgebrochen, habe mir schon eine Wohnung in Bremen gesucht. Dann hat die Lufthansa leider so ein bisschen die Ausbildung eingestellt für 2 Jahre, wie das ja immer so ist. Man hat Bedarf groß, gar kein Bedarf, Bedarf groß, das ist immer diese Wellenbewegung.
Ja.
Und dann kam Plan B, wenn du Flugsicherung hast, wolltest du ja auch mal machen, probier's doch da mal, das hat geklappt. Konnte relativ zügig anfangen und als die Lufthansa dann anrief und sagte, Mensch, jetzt könnt's losgehen, habe ich gesagt, ja, ich bin jetzt seit 6 Monaten schon hier entlang in der Ausbildung zum Lotsen. Ich probiere das erstmal, weil bei euch sind die Bedingungen ein bisschen schlechter geworden. Mehr Zahlen, keine Jobgarantie, Lufthansa, KTV wird nichts mehr. Und genau, so bin ich bei der DFS hängen geblieben, bin jetzt Lotse in Bremen, mache Berlin Anflug, Abflug und bin auch ganz happy.
Okay, cool. Wie ist denn diese Leidenschaft bei dir fürs Fotografieren dann denn entstanden?
Kam auch über die Flugsimulator-Szene. Da kannte man sich ja dann, weil da irgendwie jeden Dienstagabend die Leichen online waren, sage ich mal. Und dann gab es da so 2, 3 Leute aus Hannover. Ich bin in Celle aufgewachsen, also relativ nah an Hannover. Und ja, da war ich 14 und hieß es dann so, Mensch, komm doch mal mit zu uns hier ins Parkhaus Nord am Hannover Flughafen. Da machen wir mal Fotos von Flugzeugen und gucken auch mal Live-Flugzeuge. Dann bin ich natürlich als 14-Jähriger zu meiner Mama hab gesagt, du, der Mann aus dem Internet hat gesagt, ich soll mal ins Parkhaus kommen am Hannover Flughafen. Und die haben natürlich sofort die Krise gekriegt.
Super.
Super. Ist dann mit mir zusammen dahin gefahren. Und ja, also ganz, ganz nette Leute da. Und da bin ich so ein bisschen reingewachsen. Also, Mensch, die machen ja Fotos. Und dann hatte ich mir irgendwie zum Geburtstag eine Kamera gewünscht. Da habe ich meine erste kleine Digitalkamera bekommen. Und ja, so fing das dann an. Und das ist irgendwie immer größer geworden. Und jetzt, ja, eigentlich einer meiner 3 fliegerischen Leidenschaften.
Okay, wenn ihr sagt fliegerische Leidenschaften, es ist ja bei dir nicht bei der PPL irgendwie geblieben, sondern du hast ja eigentlich ja die große Lizenz, ne? Du hast eine Frozen ATPL. Wie fliegst du, erzähl doch mal, wenn der Sebastian jetzt nicht am Bildschirm sitzt und wie ist er da unterwegs?
Ja, das war eigentlich so mein eigener Anspruch oder das Versprechen an mich selbst, dass wenn ich jetzt der Lufthansa absage, und das war die bis heute die schwerste Entscheidung meines Lebens, der Verkehrsfliegerschule in Bremen zu sagen, nee, ich bleib jetzt erstmal bei der DFS, weil das war der große Traum, ne? Der gelbe Ausweis, die Lufthansa. Da habe ich gesagt, okay, du machst das hier mit der DFS und wenn das klappt, an dem Tag, wo du deine Prüfung machst und alle Sektoren fertig hast, an dem Tag meldest du dich an zur ATPL-Ausbildung und machst das parallel. Und ich hatte immer den Traum, das so 50-50 eines Tages zu machen. Ich hatte Kontakt zu Lotsen schon in der Ausbildung, die dann parallel bei Air Berlin geflogen sind. Die hatten dann so Geschichten wie 3 Monate Lotsen, 3 Monate Fliegen oder waren nur Ausbilder an der Akademie und parallel im Liniendienst. Und das war immer der Traum. Genauso habe ich es gemacht. Tag des Checkouts, Juni 2017 müsste das gewesen sein, habe ich an der Flugschule in Küritz angerufen und habe gesagt, hier, ich möchte es loslegen, ATPL. War echt heavy, die Theorieausbildung parallel zu einem Vollzeitjob zu machen. Hat glücklicherweise dann irgendwann geklappt. Und ja, jetzt habe ich ja endlich die Chance, trotz großen Personalmangels, zumindest vorübergehend und nur ein paar Prozent auf Teilzeit zu reduzieren bei der Flugsicherung, und fliege jetzt parallel so als Freelancer, also eine PA46, arbeite gerade an einem PC12-Rating. Und ein Traum ist es eines Tages, genau wie die Vorbilder damals in der Ausbildung, so ein 50-50-Ding zu machen und irgendwann mal in eine Airline-Uniform zu schlüpfen. Ist natürlich super anspruchsvoll, die Dienstpläne miteinander zu kombinieren und einen Arbeitgeber, eine Airline zu finden, die das mitmacht. Also einen Lotsenjob Vollzeit und eine Beschäftigung bei der Airline zu finden.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Also fliegst jetzt momentan, wie gesagt, PA46, gerade jetzt hier auch in der Nähe von Bremen in Gandergesee, auf CPL-Basis dann. Also die CPL ist scharf, sage ich jetzt mal, und machst auch noch irgendwie Ausbildung noch nebenbei, dass du auch noch dein Wissen als völlig Fluginfizierter weitergibst an Flugschüler?
Ja, genau, das mache ich ehrenamtlich im Verein in Celle. Das ist ja da, wo ich aufgewachsen bin. Da habe ich zwar meine PPL nicht gemacht, aber habe danach abgeschlossener PPL-Ausbildung im Studium damals und in der Wartezeit auf die DFS-Ausbildung habe ich mich dann da im Verein angemeldet und habe da angefangen ein bisschen zu fliegen und habe dann dort über den DAEC meinen Fluglehrerlehrgang in Bad Gandersheim gemacht. und bin da jetzt Fluglehrer und habe da so meine paar Schüler. Habe jetzt den ersten Schüler, den ich jetzt quasi vom Fußgänger so langsam durchgebracht habe. Das war ein sehr langer Zeitraum durch Corona, weil wir lange aufgrund von Auflagen gar nicht fliegen konnten. Mhm. Und dann erstmal wieder reinkommen und so. Das hat jetzt, glaube ich, ja, ich glaube seit 2,5 Jahren, 3 Jahren ist er jetzt schon dabei. Der ist jetzt aber so langsam prüfungsreif und das ist natürlich ganz toll, mal irgendwie zu sehen, wie aus so diese Entwicklung aus dem Fußgänger zum Piloten. Man erinnert sich da viel an seine eigenen Lehrer, was die mit einem gemacht haben. Und genau, mach so ein bisschen Theorieunterricht, Luftraum und Funk und sowas. IFA, VFA-Wechselverfahren ist immer interessant für viele. Und da ist das natürlich cool, wenn man beide Seiten des Funks kennt.
Das ist natürlich bei dir auch ein Riesenvorteil. Ne? Also dadurch, dass du ja Lotse bist und dann eben auch noch jetzt die Seite im Cockpit, hast du wahrscheinlich viele Tipps und Kniffe auch. Du bist wahrscheinlich wahnsinnig gefragt für BZF, oder? Also da muss doch der Zellerverein sagen, Sebastian, kannst du mal?
Ja, in der Tat. Also BZF ist natürlich so eine Sache, wo immer gern Lotse rangenommen wird. Wobei ich da sagen muss, ich bin ja... Also ich mache das, ich habe das auch viel gemacht, bin jetzt aber gar nicht so ein Super-Profi, was das angeht, sondern kenne das eigentlich auch mehr aus der fliegerischen Sicht, weil ich ja kein Tower-Lotse bin. Und so eine Special-VFA-Freigabe, die habe ich beruflich noch nie gegeben. Das ist ja so reines Tower-Business. Also klar, da fuchse ich mich dann rein und Funken an sich ist kein Problem für mich. Ja, aber da gibt es auch viele Kollegen von mir, die das machen mit diesem BZF-Unterricht. Hier in Bremen gibt es ein paar, die auch Prüfungen abnehmen bei der Bundesnetzagentur und ja, da ist der Lotse immer im Allgemeinen sehr gefragt.
Okay. Da drüben, wir haben vorhin drüber gesprochen, steht deine Fotoausrüstung. Was ist denn da jetzt so alles drin? Also ich frage jetzt aus dem Grunde, bevor wir zum Buch kommen, muss ja auch irgendwo das Fotomaterial herkommen. Was benutzt du fürs Fotografieren? Was ist da jetzt so alles drin?
Ja, ich bin, ich weiß vor allem mal, Canon, Nikon, Sony, was bist du für Nutzer? Also es ist, glaube ich, eigentlich egal, was man da jetzt für ein Brand hat. Irgendwann hat man mit was angefangen, dann kauft man Equipment und dann bleibt man dabei.
Okay.
Weil es einfach teuer und aufwendig ist, da umzusteigen. Ich habe damals mit Canon angefangen, damals eine EOS 400D, das war meine erste Spiegelreflexkamera 2008. Dann hatte ich irgendwann eine 7D, eine 6D und bin dann vor... Ja, so 4-5 Jahren bin ich auf Vollformat umgestiegen. Habe eine EOS 5D Mark III und seit 2 Jahren noch eine 5D Mark IV dazu. Also habe jetzt 2 Vollformat-Kameras. Wichtig, 2 zu haben, weil ich viele meiner Shootings aus dem Hubschrauber mache. Das sind so Open-Door-Helikopters, da werden die Türen abgebaut für Air-to-Air-Aufnahmen. Und da kann man dann natürlich nicht anfangen, mit einem losen Objektiv da irgendwie Objektiv zu wechseln im Flug und braucht auch aufgrund der Dynamik schnell mal beide Brennweiten. Und deswegen habe ich da 2 Buddies mit einem 24-105 Weitwinkelobjektiv und das andere ist ein 100-400 Teleobjektiv. Und da kann man immer schnell hin und her switchen oder auch auf Airshows. Und wenn ich da überlege, wie ich früher mal die ILA Flightline lang gegangen bin, hinten die Eurofighter, braucht man mal schnell das Teleobjektiv und dann vor der A380 mal eben im Static Display Weitwinkelobjektiv und dann hat man dann eben mit 2 Buddies ein bisschen mehr Möglichkeiten.
Wahnsinn. Jetzt müssen wir aufs Buch zu sprechen kommen. Nach der letzten Landung, was erwartet da den Leser? Was hast du da gemacht?
Jetzt hast du früher TV Total geguckt?
Ja.
Da gab es immer diesen Drehteller, wo alle Leute mal ihre Produkte vorgestellt haben. Da habe ich schon drauf gewartet. Ich habe das hier mal mitgebracht. Für die Hörer, wir nehmen das auch auf. Es gibt auch Bildmaterial dazu.
Genau.
Das wird dann irgendwann bei mir auf dem Kanal wahrscheinlich erscheinen. Da kann man dann auch ein bisschen Bewegmaterial zu gucken. Ja, ich habe hier das Buch mal mitgebracht nach der letzten Landung. Das ist eine eigentlich traurige Geschichte über Flugzeugfriedhöfe. Als ich das erste Mal in Amerika war, 2013 zum Fliegen, das war so kurz nach dem Scheinehalt, da sind meine Studienkollegen alle rüber zum Auer Building für die CPL. Ich wusste da schon oder dachte, dass ich dann zur Lufthansa gehen würde und dieses Auer Building zwar nicht bräuchte, aber war einfach eine ganz tolle Erfahrung mit den Freunden damals da zu fliegen. Und da habe ich halt die Liebe für die Fliegerei in Amerika entdeckt. Also es ist eine ganz andere Welt. Man hat viel mehr Freiheiten. Es ist deutlich günstiger. Man wird ganz anders behandelt, so als Privatflieger, Delta Echo Pilot. Ne? Mhm. Und ja, dann sind wir in Kalifornien geflogen, in der Nähe von Los Angeles. Und da gab es eben diese Flugzeugfriedhöfe. Das sind riesengroße Sandflächen in der Wüste, wo einfach hunderte von Whitebody-Maschinen stehen. Teilweise mit TWA, Pan Am-Lackierungen und diesen ganzen alten Fliegern, die man eigentlich nur aus Geschichten kennt. Und für mich als Flugzeugfotograf und Planespotter war das natürlich ein Paradies. Und dann noch in der Lage zu sein, drüber zu fliegen, Fotos von oben zu machen, eine ganz außergewöhnliche Perspektive. Das war natürlich toll. Und ja, dann recherchiert man natürlich so langsam, was gibt es für Flugzeugfriedhöfe, wo sind die? Und ich habe dann versucht, alle 1 bis 2 Jahre darüber zu fliegen und dann immer meine Touren ein bisschen zu erweitern, bis ich dann irgendwann über Kingman in Arizona nach Tucson und Phoenix geflogen sind. Das sind überall so Scrapyards. Und habe da auch ganz tolle Leute kennengelernt. Den George, der war Chefkapitän auf der Martin, der MD-11 und hat da die letzten überführt. Der hat mir das ermöglicht, dass ich da auch auf dem Boden rumlaufen konnte und ein paar Fotos machen konnte. Und ja, also ganz beeindruckendes, gespenstisches Gefühl, zwischen so großen Fliegern zu stehen. Und es ist einfach so eine Totenstille. Du kennst das selber vom Flughafen, da ist immer Gewimmel, da läuft irgendwo eine APU, der Kofferwagen fährt vorbei, eine Durchsage im Terminal, die Leute sind laut. Und dann steht man einfach vor so einem Whitebody und es ist einfach totenstill. So. Und also ganz, ganz tolles Gefühl. Die Fotos habe ich hier so ein bisschen zusammengesammelt. Und alle Flugzeugfriedhöfe in Amerika und auch Europa, wo ich war, mal so zusammengetragen.
Das ist ein tolles Ding geworden. Das heißt dann auch, dass, jetzt muss ich da gar nochmal einen Schritt zurückgehen, dass du auch eine US-Lizenz hast zum Fliegen oder ist die validiert bei dir?
Keine US-Lizenz. Ja. Ich habe mal überlegt, die zu machen, mache ich vielleicht auch irgendwann noch. Das, was ich habe, ist eine reine Validation.
Ja, genau. Okay. Und wie stelle ich mir das jetzt vor? Du bist jetzt also da drüber geflogen und hast gesehen, oh, da stehen viele Flugzeuge, da muss ich mal ein Foto machen. Dann sagst du, you have control und holst dann den Fotoapparat raus oder war dann die Operation Flugzeugfriedhof bei dir geboren? Wie war das?
Ja, beim ersten Mal war es tatsächlich einfach nur so ein Schnuppern mit dem damaligen Fluglehrer. Der kommt hier aus Walsrode, ist aber immer regelmäßig da drüben als Fluglehrer und Schulter. Mit dem bin ich da das erste Mal so nach Victorville geflogen und habe das gesehen. Da habe ich so das Blut geleckt. Und dann ging es 2015 los, dass ich mit anderen Fliegerfreunden dann immer mal wieder dann Urlaub gemacht habe, die natürlich auch selber eine Lizenz haben, wo ich dann mal sagen konnte, pass auf, UF Control. Oder der eine Kumpel ist auch Berufspilot und Planespotter und da haben wir uns dann natürlich abgewechselt. Ne? Pass auf, jetzt mache ich mal hier 3 Orbits und über die linke Seite Fenster auf, Clips, Clips, Clips und dann so jetzt mal rechts Orbit. Und da muss man sagen, da sind die Fluglotsen auch sehr, sehr cool und entspannt, die da arbeiten und die kennen das schon, da kommen dann die Touris, die wollen da knipsen und
okay.
Genau.
Wie planst du so eine Tour? Ist das dann, dass du einfach sagst, na gut, okay, jetzt schnappe ich mir meine Ehefrau und jetzt fliege ich einfach mal in die USA und gehe dann fliegen und fotografiere oder wird das bei dir richtig stabsmäßig schon geplant?
Ich versuche das immer gerne zu verbinden. Bin auch ganz froh, dass meine Frau da viel Verständnis mitbringt und da an meiner Seite ist. Wir haben tatsächlich letztes Jahr in Kalifornien auf dem Flugplatz, wo ich da immer chartere, geheiratet, also auf dem Vorfeld, wunderschön Los Angeles Sunlight von der Stearman und hatten dann schon aus Deutschland mitgebracht, so einen Just Married Aufkleber mit unserem Namen.
Das ist ja schrecklich, Sebastian, das ist ja schrecklich.
Wir haben dann auf die Cessna geklebt und haben tatsächlich irgendwie so eine Flitterwochentour gemacht, sind 2 Wochen durch Amerika geflogen mit der Cessna. Super, super coole Erfahrung, auch das erste Mal, dass meine Frau dann ja selber ein bisschen geflogen ist, weil sie musste ja knipsen über den Flugzeugfriedhof.
Ja, klar, also logisch, ja.
UF Control, ja, ne? Ja. Speed über 85, wenn sie wegläuft, dann sagt Bescheid.
Ich fange sie dann wieder ein.
Genau. Nee, hat sie super gemacht. Meistens versuche ich sowas zu verbinden, ne? Einen schönen Urlaub zu machen. Waren wir, das hört sich so an, als würde ich einen Urlaub machen, aber kürzlich auf Hawaii, da haben wir auch eine Cessna gechartert und das ist natürlich, für sie ist das auch cool, natürlich das alles so ein bisschen von oben zu sehen, weil es einfach Stellen gibt, die man von unten so aus dem Auto, aus der Perspektive gar nicht sieht, aber zeitgleich gehen wir dann natürlich auch zu Fuß durch und machen da Wanderungen und gehen durch die Nationalparks und so und das ist dann eigentlich ein ganz, ganz cooler Mix an Urlaub mit verschiedenen Eindrücken.
Ja, stimmt. Das war der Zeitpunkt, dass wir uns kennengelernt haben. Dass ich dich rotzfrech über WhatsApp angeschrieben hatte, weil ich dann deine Seite wieder gefunden hatte. Ich hatte die schon mal gesehen und dann hatte ich sie falsch geschrieben und dann war sie nicht mehr zu finden. Und dann dachte ich mir so, oh Mist, die ist nicht mehr online. Hab dann gesucht, dann fand ich dich und dann schriebst du dann zurück, ja, ich bin gerade auf Hawaii, aber wir können da gerne nochmal in Kontakt bleiben. Fand ich sehr cool. Darf man eigentlich an so einem Flugzeugfriedhof einfach auch mal landen? Mit dem Flieger?
Das sind meistens ganz normale Flughäfen, Flugplätze. Bei Victorville ist es so, das war eine ehemalige Militärbasis, die jetzt zivil ist. Da gibt es eine ganz normale FBO, Fixed Base Operator, also die so ein Handling machen für so Privatflugzeuge. in Mojave ist das ähnlich, das ist eher ein Spaceport, dass er viel auch mit so Raketentechnik und Airborne Rocket Launch Geschichten und sowas. Da fliegen aber auch viele Leute privat hin, da gibt es ein Flugplatzcafé, wo man sich reinsetzen kann. Das Einzige, was mir einfällt, wo man nicht landen darf, ist die Davis-Monthan Air Force Base. Das ist der größte Flugzeugfriedhof der Welt. Ist rein militärisch, da stehen ungefähr 3500 Flugzeuge und Hubschrauber.
Wahnsinn.
Völlig wahnsinnig, da drüber zu fliegen und das zu sehen. Also man glaubt es nicht. Man sieht es aber auch auf Google. Kann man sich tatsächlich mal angucken, was da rumsteht an, also C5 Galaxies da irgendwie 30 Stück nebeneinander und dann stehen da irgendwie 100 Chinooks aufgereiht und Kampfjets und also völlig, völlig irre. Das ist halt der einzige Ort, wo man nicht landen kann. Aber alles andere ist eigentlich, sind zivile Flughäfen, ja.
Aber darf man aber besuchen? Also ich dürfte da mit dem Auto hinfahren und dürfte dann,
rumlaufen ist schwierig.
Okay.
Ist ja ein aktiver Flughafen in dem Sinne.
Das
heißt, man kann an manchen Flughäfen ganz gut über den Zaun fotografieren. Und bei mir ist einfach das Riesenglück, eine Fluglizenz zu haben, wenn man da landen kann. Dann gibt es ganz oft nette Leute, die dann mit ihrem Golfcaddy von dem Operator da rumfliegen und sagen, ja Mensch, komm, ich fahre dich hier mal eben rüber. Dann kommt man natürlich auch mal nah ran. Aber das ist nicht die Regel. Man muss auch sagen, es gibt Flugzeugfriedhöfe, die haben mit den Airlines Verträge geschlossen, dass die alles dagegen tun, dass irgendjemand Fotos macht, weil es ist natürlich für eine Airline nicht so die super Publicity, wenn so eine abgerockte 747 da irgendwo in der Wüste steht mit den Airline-Logos drauf. Es wird unterschiedlich gehandhabt. Da gibt es solche und solche Flugzeugfriedhöfe.
Gibt es da überhaupt Vorgaben für diese Friedhöfe? Was müssen die denn erfüllen, diese Dinger?
Ja, also es geht eigentlich darum, die Flugzeuge bestmöglich zu konservieren. Das heißt, eine geringe Luftfeuchtigkeit ist wichtig. Deswegen sind die meisten Flughäfen eben in Amerika in der Wüste. Wir haben hier jetzt im deutschen Raum eher wenig. Das liegt neben dem Wetter auch an Platzbedarf, weil so ein Flugzeug, ein A380, hat 80 mal 80 Meter. Das sind schon ein paar Quadratmeter, wenn man da 10 Stück von hinstellt irgendwo. Da gibt es in Spanien einen Flugzeugfriedhof in Teruel. Der hat sich jetzt in den letzten Jahren erst etabliert. Ich glaube, den Flughafen gibt es seit 2015. Kann da auch mal eben ein paar Fotos einblenden. Der wurde einfach so aus dem Boden gestampft. Ja? Also ganz frische Runway, riesengroße Flächen. Das ist auf so einem Hochplateau, das ist auch trocken. Da scheint die Sonne. Und so kämpft man eben gegen Schimmel im Flugzeug, gegen Korrosion. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Also Platz und trockene Luft.
Okay. Und wie findest du diese Flugzeugfriedhöfe? Gibt es da eine Community, also von ambitionierten Piloten und Fotografen oder nur vielleicht Fotografen?
Die Instagram ist ja sehr gewachsen. Ich habe mich da lange gegen gesträubt, damals mich da anzumelden, weil ich so dachte, nicht noch was. Twitter ist ähnlich, da bin ich auch gar nicht aktiv so und Instagram habe ich dann aber irgendwann angefangen. Und das Coole an Social Media ist echt, dass man da ganz viele tolle Menschen kennenlernt. Und es ist nicht einfach nur Foto hochladen und Like sammeln, sondern es ist wirklich so ein bisschen connecten, in Kontakt treten. Und da gibt's viele Leute, die einem da Tipps geben können. Jetzt gerade nach meinem Buch haben mich auch wieder viele angeschrieben, Mensch, wie hast du das gemacht? Wo kann man denn da einen Flieger mieten, um da drüber zu fliegen? Und dann gebe ich das Wissen natürlich auch gerne weiter und zurück, weil ich natürlich auch selber davon profitiert habe. Und kommt das zustande und dann über irgendwie so Scrapyard-Hashtags wird man vielleicht auch mal irgendwie über was aufmerksam gemacht und es gibt irgendwie auch an jedem Flugplatz gibt es ja so eine Gerümpelecke, sage ich mal, wo alte Flugzeuge stehen, ja, also sei es jetzt das alte Flugzeug, womit die Feuerwehr übt oder eben so 2-3 abgestellte Airbusse, die aber irgendwie alle eine tolle Geschichte haben und eigentlich gibt's überall was zu knipsen.
Okay. Jetzt muss ich nochmal auf deine Webseite zurückspringen. Da habe ich mich nämlich auch nochmal schlau drüber gemacht und du hast da einen sehr schönen Shop drin aufgebaut auf dieser Webseite. Was kann ich mir da alles kaufen? Natürlich neben dem Buch, logischerweise.
Genau, das Buch tatsächlich auch gar nicht mehr so lange, weil die erste Auflage, die neigt sich so langsam dem Ende zu. Also ich habe da oben nur noch irgendwie so 10 Stück liegen. Ich glaube, Amazon hat auch noch ein paar im Lager. Da wird gearbeitet an der zweiten Auflage, das ist aber ein bisschen schwierig, weil gerade irgendwie nach Corona gibt es irgendwie wohl ein Riesenproblem mit Papiermangel und so, ich weiß auch nicht, also irgendwie mangelt es in jeder Branche an irgendwas. Ja, es gibt mit dem Buch zusammen so ein Silber- und Goldpack. Ich glaube, Goldpack habe ich nur noch ein oder zwei. Vielleicht sind sie auch schon ausverkauft. Silberpacks habe ich noch einige da. Da ist dann...
Jetzt müssen wir wieder zu TV Total springen.
Genau, jetzt wieder zu TV Total Kabeltisch greifen hier. Genau, da ist dann so ein Zertifikat bei. Ich unterschreibe dann das Buch und signiere das. Ein MD-11-Sticker von der Lufthansa, ein Scrapyard-Sticker, zwei Stück. Und so Postkartensets, die kann man auch einzeln erwerben. Also ich habe so die schönsten Fotos aus dem Buch, habe ich so als Postkarten mal designt. Da gibt es dann hier so ein Set Scrapyards, da sind dann irgendwie so ein paar Scrapyard-Fotos. Das ist jetzt hier Davis Monthan Air Force Base, da diese große.
Halten dann wir auch nochmal die Kamera dann rein.
Für ja,
die.
Genau, kann ich auch einblenden dann.
Ja.
Und dann gibt es hier so ein Corona-Set, da sind von dieser Storage, von dem grauen Ding, wo die ganzen Flieger hier in Deutschland auf den ganzen Runways waren. Da bin ich natürlich dann auch irgendwie mit der Cessna rübergeflogen, habe das ein bisschen abgelichtet. Genau. Toll. Sowas gibt's da im Shop.
Toll. Sag mal, was passiert denn eigentlich mit so einem Flugzeug? Ich meine, das steht jetzt auf diesem Flugzeugfriedhof und dann steht das da jetzt so. Aber kann ich da dann auch mal hingehen und mir dann da, was weiß ich, wie bei Flugzeugmöbel.de mir dann ein Stück rausschneiden?
Und ja, selber nicht, aber also Flugzeugmöbel.de ist natürlich einer der vielen Anbieter, die so Flugzeuge verwerten, was ich super cool finde. Wir sitzen jetzt hier gerade bei mir im Flur. Ich habe hier neben dem Foto auf Leinwand habe ich hier so eine Lufthansa Cityline Sitzbank und ein Air Berlin Trolley stehen. Das finde ich natürlich super cool. Also einfach zu wissen, hey, wo war dieser Trolley? Ist der vielleicht auf dem 330 schon in New York und mit LA und sonst was gewesen? Und das finde ich einfach, finde ich super, auch diese Möbelstücke. Dann gibt es diese Plane Tags heißen, glaube ich.
Ja, genau, richtig, ja.
Finde ich auch eine mega Sache, da aus der Flugzeughaut irgendwie so einen Schlüsselanhänger zu machen. Genau, also da gibt's viele, die das irgendwie nochmal verwerten und aufleben lassen.
Ah, ich hab so einen Anhänger bei mir am Schlüssel für meine Piper. Das ist aus dem Leitwerk irgendwie rausgeschnitten. Also man einfach schön. Es ist gerade so für uns Flugbekloppte, es ist genau richtig.
Ja, definitiv.
Wir hauen natürlich alle Shownotes hauen wir natürlich auch unten bei uns rein in die Links, dass ihr das alles nachlesen könnt. Apropos Shownotes, du hast selber einen Podcast. Erzähl uns doch mal, wie der heißt, weil wir Podcaster müssen ja auch zusammenhalten.
Ja, ATC Pilot ist ja so mein Online-Name, unter dem ich auftrete, also bei Instagram, bei YouTube. Der Podcast, der kam aus der Idee, dass eine Arbeitskollegin von mir, die damals in der Besatzungszeit rübergekommen ist, aus Amerika, die war US-Lotsin, ist dann in Deutschland quasi hier in der Flugsicherung aufgewachsen, groß geworden. Und die ist in Ruhestand gegangen und die hat einfach jeden Tag auf der Arbeit so geile Storys erzählt von damals, also mit Kalten Krieg und Korridore und was da alles für lustige Anekdoten passiert sind. Ist natürlich jetzt vom aktuellen politischen Hintergrund gar nicht mehr so lustig, vom Kalten Krieg und sowas so zu sprechen, muss man immer aufpassen. Aber da waren einfach so viele Storys dabei, was sie erlebt hat und damals mit der Pan Am noch, als die in Deutschland geflogen ist. Dass ich so dachte, das muss man irgendwie mal festhalten und konservieren, weil wenn dieser Mensch hier den Kontrollraum verlässt, dann geht so ein Stück Geschichte hier verloren.
Ja.
Und genau, so kam das irgendwie alles ins Rollen. Ich habe vorher so eine Probeaufnahme gemacht mit einem Arbeitskollegen von mir, das war die erste Folge. Und da hatte ich mit meinem eigenen Flugzeug so einen Triebwerksausfall kurz nach der zweiten Folge, wo ich so dachte, Mensch, das bietet sich vielleicht an, dann nochmal eine dritte Folge draus zu machen, einfach um zu erzählen, wie war das für mich, vielleicht kann jemand daraus lernen, so funktioniert ja Luftfahrt, so werden wir sicherer, wenn man so von Sachen berichtet.
Ja.
Genau, und das waren diese drei Folgen, dann gab es erstmal so eine Pause, ich habe so ein paar Gäste auf dem Zettel, wo ich das gerne jetzt nochmal aufleben lassen möchte, das hier wird wahrscheinlich Folge 4.
Cool.
Genau, und bin ich in diese Podcast-Szene ein bisschen reingerutscht.
Mega. Ja, da wollte ich nämlich gerade nochmal drauf zu sprechen kommen. Du hast nämlich einen Kollegen vor der Kamera gehabt, der ist so wie du Lotse, aber der macht auch Stand-Up-Comedy. Das ist also bei euch, bei der DFS laufen ja auch wirklich so viele verschiedenfarbige Menschen rum wie bei uns, bei meinem Arbeitgeber. Also da hast du ja auch in der Kabine Unfallchirurgen fliegen, die sagen, ich habe einfach keinen Bock mehr auf Arzt sein, ich wollte jetzt einfach mal was anderes machen. Da gibt's ja mannigfaltige Persönlichkeiten bei euch. Gibt's das bei euch auch, dass einer sagt, ja, ich war früher Unfallchirurg, jetzt habe ich mal Bock gehabt, Lotse zu werden?
Unfallchirurg kenne ich jetzt keinen, aber es gibt wenig Leute, die irgendwie im vorigen Leben schon was anderes gemacht haben, weil einfach das Bewerberalter ist, glaube ich, bei 24 limitiert. Also wenn man über 24 ist, kann man sich nicht mehr bewerben für die Lotsenausbildung nach aktuellem Stand.
Gut, dann wird es mit dem Unfallchirurgen schwierig.
Das wird schwierig, genau. Ja. Trotzdem gibt es Leute, die schon ein abgeschlossenes Masterstudium gemacht haben. Also wir haben Mathematiker, wir haben Psychologen, also schon aus verschiedensten Feldern. Die meisten machen aber tatsächlich, so wie ich das gemacht habe, erst die Lotsenausbildung. Und dadurch, dass der Arbeitgeber uns ziemlich viel Freizeit gewährt, wir haben nicht wie die normale Arbeitswoche 5 Tage arbeiten, 2 Tage frei bei uns, sondern wir haben 5 Tage arbeiten, 3 Tage frei. Da kann man natürlich dann ja in der Freizeit gucken, ob man sich nochmal irgendwie weiterbildet, was nebenher macht. Und so gibt es ganz viele, die irgendwie entweder in der Luftfahrtwelt noch was machen, so wie ich die Verkehrspilotenlizenz, oder ein Kollege, der dann anfängt im Fernstudium noch irgendwie Aviation Safety Management zu studieren. Gibt aber auch Leute, die dann irgendwie nochmal Lust kriegen, BWL zu studieren oder irgendwas Wirtschaftliches zu machen, einfach um sich ein bisschen ja auch im Kopf fit zu halten. Weil man bleibt da so in seiner Fliegerwelt. Und man muss ja sagen, wenn jetzt irgendwie eine Krise kommt oder sowas und die Luftfahrt irgendwie abgebaut wird, man hat ja eigentlich nichts gelernt. Man hat ja nur einen Führerschein.
Das ist richtig,
wie ein Pilot.
Genau, ja.
Der darf dann Flugzeuge lenken. Wir dürfen die Flugzeuge auf der anderen Seite vom Funk lenken. Aber wir haben ja im Prinzip jetzt keine richtige Ausbildung, um irgendwas anderes zu machen. Und so ist das für einige natürlich auch eine Sicherheit, ein zweites Standbein.
Das heißt, glaube ich, im Fachjargon schwer vermittelbar.
Ja, genau. Fachidiot.
Genau, ja, genau, richtig. Podcast, wie bereitest du dich denn so auf deine Sendungen vor? Also wir sind da ja immer so mit Fragenkatalog, aufschreiben, Fragen ausdenken, hinschicken, verbessern lassen, Rüffel abholen, aufnehmen. Wie macht das Sebastian?
Ja, ähnlich eigentlich. Ich war, glaube ich, nicht so nett und habe den Fragenkatalog vorher an meine Kollegin geschickt. Ich habe, glaube ich, einfach drauf losgefragt.
Finde ich gut.
Man kann natürlich, wenn es jetzt hart auf hart kommt und irgendwas ganz doof gelaufen ist, kann man das ja rausschneiden zur Not. Aber ich mache das genau wie du. Ich bereite mir da Fragen vor und Themen. Spreche vielleicht auch schon mal vorher mit anderen. Was könntest du dir vorstellen, was möchtest du denn wissen über diesen Menschen? Und dann, genau, gehe ich einfach rein. Mit möglichst wenig Vorgespräch, weil ich finde es immer ganz cool, wenn das dann direkt im Podcast natürlich kommt.
Okay. Ah, das ist interessant, weil der Philipp Prinzing zum Beispiel, wenn der sein Barnstormers Broadcasting macht, der muss sich erstmal so eine halbe Stunde warm grooven mit den Jungs. Also der quatscht dann über Gott und die Welt, so wie wir das jetzt auch gemacht haben, bei einer Tasse Kaffee und einem Glas Wasser. Und dann drückt er irgendwann mal bei sich auf Record und dann geht's dann bei dem los. Ist spannend, wie das jeder anders macht. Ja. Jetzt nimmst du ja mit der Kamera auf. Ist das sehr viel mehr Arbeit für dich? Weil bei uns ist es ja jetzt nur, fällt ja nur das Audiomaterial raus, was geschnitten werden muss. Wie ist es jetzt bei dir?
Ja, ist eigentlich relativ ähnlich. Am Anfang, als wir diese ersten Probeaufnahmen gemacht haben, da war ich ja noch so ganz rookie. Ich bin jetzt immer noch Anfänger, was das Thema Podcasten angeht. Aber da habe ich dann natürlich, das haben wir es über Zoom gemacht. Das war so in dieser Corona-Zeit. Und dann hatte ich irgendwie die Audiospur von meiner Zoom-Aufnahme, dann der Kollege hat aber auch nochmal bei sich mitgeschnitten und dann habe ich nochmal für den Fall, dass das Internet irgendwie schlecht wird, habe ich dann mein Handy noch vor mir hingelegt mit dem Voice Recorder, hatte dann noch eine dritte Tonspur, damit falls irgendwas ausfällt, dass man sich das dann zurechtschneiden kann. Und ja, tatsächlich war es so, dass das Internet echt schlecht war. Ich war da gerade in Küritz an der Flugschule für die Praxisausbildung und dann hat man dann irgendwie so 3 Tonspuren, denkst du, jetzt ist die schlecht, jetzt holst du mal die andere vor und dann musst du die irgendwie von der Lautstärke und vom Pitch irgendwie anpassen. Und das war echt frickelig. Ich glaube, jetzt heute wird es einfacher.
Ja, ich hoffe es auch. Ich habe auch auf Record gedrückt, also es läuft. Ich wollte gerne nochmal mit dir zu Instagram springen. Da habe ich bei dir auf dem Kanal, bin ich da so durch die Bilder durchgegangen und dann ganz tolle Fotos. Und dann sehe ich auf einmal Lea Papenburg und dann sehe ich da eine Do 27 und da liegt der Sebastian unter dieser Do und ist am Putzen oder am Schrauben. Was hat's mit dem Foto auf sich?
Ja, das ist meine Do 27. Das klingt völlig verrückt, wenn ich das sage immer.
Ich finde, das klingt geil.
Ich kann das irgendwie mal immer nicht so ganz glauben, dass ich da ein Flugzeug habe.
Finde ich geil.
Völlig verrückt. Also konnte ich damals, habe ich nicht gewagt, davon zu träumen, irgendwann mal selber ein Flugzeug zu haben. Aber auch immer gesagt, viel zu teuer, kannst du ja nie leisten. Eigentlich Flugzeug, völlig absurd. Da kam irgendwie so eins zum anderen. Das ist eine ganz lustige Geschichte, wie ich da rangekommen bin. Ich wohne ja jetzt hier in Bremen. Hier gibt es nicht so richtig eine private Flugschule, wo man ATPL machen kann. Das heißt, ich musste immer nach Küritz. Das sind immer so 3 Stunden Autofahrt, eine Strecke. Und das immer an den Wochenenden zwischen meinen Diensten für die Praxisausbildung. Da habe ich mir gedacht, Mensch, das wäre doch cool, wenn du irgendwie ein Flugzeug hättest, um dahin zu pendeln. Dann habe ich hier irgendwie keinen passenden Verein gefunden in der Ecke. Dann dachte ich so, Mensch, wie wär's denn mit einem UL? Das ist günstig, das zieht irgendwie 18 Liter Super Plus die Stunde durch, da kannst du mal eben rüberschatteln. Ist vielleicht cooler als Autofahren, wenn das Wetter passt. Und dann habe ich nach ULs geguckt und habe festgestellt, Mann, die Dinger sind in der Anschaffung unglaublich teuer.
Ja,
Da kannst du dir vielleicht besser irgendwie einen kleinen Delta Echo holen. Dann dachte ich, ja, PA-38 Tomahawk, die haben wir im Verein in Celle, die finde ich eigentlich ganz cool, die zieht auch wenig Sprit, die ist wahrscheinlich auch günstig. Und dachte ich so, Mensch, wenn du jetzt nach Delta Echo guckst, kannst du auch nach Viersitzer gucken. So, dann dachte ich, was ist ein günstiger Viersitzer? Hatte ich die Fuji FA-200 im Auge. Ich weiß nicht, ob die dir was
sagt. Das ist ein Kunstflieger, ne? Den kannst du auch Tiefdecker?
Genau,
der
ist ein Kunstflieger, gibt eine 160 und eine 180 PS Variante. Ja. Ich bin die 160 PS Variante in der Ausbildung auch geflogen für PPL. Und dann habe ich danach geguckt, hatte ich mir die angeguckt. Dann dachte ich so, Mensch, da sitzt du irgendwie ganz schön eng drin und ich bin ja nun auch nicht so ganz klein. Und dann irgendwie war ich so ein bisschen hin und her gerissen, was machst du denn jetzt? Und dann mein Vater, der ja früher bei der Bundeswehr geflogen ist, der war schon immer Fan der Do-27 und Piaggio 149, so diese ganzen alten Flieger, die mal bei der Bundeswehr unterwegs waren. Und ich war natürlich auch spätestens seit meinem ersten Oshkosh-Besuch völlig angefixt von dieser Warbird-Fliegerei, weil ich das super geil finde. Und ja, dann schickte Papa mir irgendwann einen Link per E-Mail, eine Piaggio 149 in Paris. Und meinte so, Mensch, wollen wir uns die mal angucken? Ich sag, bist du wahnsinnig, da ist ein teurer Sechszylinder drin und weißt du, was der an Sprit zieht und was der an Wartung kostet? Ja, lass mal hinfahren.
Lass mal hinfahren, genau. Also wir fahren hin.
Genau. Ja, dann sind wir da irgendwie nach Paris gefahren. Super toller Flieger, zwei Mirage und Rafale-Piloten von der französischen Luftwaffe, die das Ding da bewegt haben und auch bewegt haben wie ihre Rafale. Also sie waren auf Kunstflugshows und alles mit der Piaggio unterwegs. Und da war das Problem, dass der Motor ziemlich viele Stunden hat. Und das ist so ein Getriebemotor, GO480. Der ist in der Überholung, ist ja ganz, ganz teuer. Das kostet irgendwie 70.000 Euro, da so einen Motor zu überholen. Und dann dachten wir, boah, das Flugzeug ist an sich schon teuer. Und wenn dann irgendwann mal was ist mit dem Motor, ja, wird ja schon jetzt on condition betrieben, ist über den Stunden. Das wird ein Fass ohne Boden. Das können wir uns finanziell nicht antun.
Ja.
Und dann hatte ich diese Story erzählt bei uns auf dem Flugplatz in Celle. Und dann sagt der eine Kollege, der Segelflieger ist, Mensch, die in Braunschweig beim DLR, die haben eine Do-27, damit schleppen die uns manchmal bei Segelflugwettbewerben. Die wollen das Ding loswerden. Und ich dachte so, ach, Do-27, wenn ich das Papa erzähle, dann blüht ja sein Herz auf. Ja, und dann sind wir dann nach Braunschweig gefahren. Sofort verliebt in dieses Flugzeug, wurde geflogen von Testpiloten und Flugversuchsingenieuren, die also wirklich wussten, was sie tun, ganz toll mit dem Flugzeug umgegangen sind. Beste Wartung, stand immer trocken unter der Tragfläche vom A320 vom DLR in dieser DLR-Halle. dann sofort in dieses Flugzeug verliebt und dann haben wir das gekauft. Die mussten damals die ganzen Instrumente leider ausbauen, weil die gehörten noch zum DLR.
Ah, okay.
Es waren deren Ersatzteile quasi, die in dem Flugzeug einfach gelagert wurden, was privat betrieben wurde. Dann haben wir die ein bisschen hübsch gemacht wieder. Und dann habe ich mich so in dieses tolle Spornradflugzeug verliebt und bin da viel mitgeflogen und kann ganz tolle Storys erzählen. Also Neil Armstrong ist einfach in diesem Flugzeug geflogen, also in dem Flugzeug, weil es einfach ein Flugversuchsträger war.
Aha.
Und Neil Armstrong war irgendwann mal in Deutschland und dann hatten die da so ein Fly-by-Wire-Testsystem installiert in der Do. Und dann ist Neil Armstrong damit geflogen und gibt es ein Foto von, wie er da vorne im Cockpit sitzt.
Wow.
Und das ist natürlich das Wahnsinn, also in so ein Flugzeug zu kommen mit so einer Geschichte, ist Riesenehre.
Ja. Und die steht jetzt in Leerpappenburg?
Die steht in Oldenburg-Hatten.
Okay.
Und jetzt weiß ich auch wieder, sorry, ich schweife immer etwas aus.
Das ist gut. Das macht ja das den Fliegerstammtisch aus.
Ja, es ist Leerpappenburg ist meine Werft.
Ja.
Hangar 1. Der ist so ein bisschen spezialisiert auf Oldtimer, macht da einen ganz tollen Job. Und da gab es mal so eine Staffel Aircraft Doctors, das war ein Fernsehteam von, ich glaube, Welt N24. Die kommen da immer so ein paar Wochen und machen da Aufnahmen und haben eben auch die Do-27 da, als sie gerade in der Wartung war, begleitet. Und so bin ich da vor die Fernsehkamera gerutscht, genau.
Ach so, okay. Ja. Und sie fliegt momentan oder, nee, du hattest gesagt, du wartest irgendwie auf einen Prop gerade.
Genau,
ne?
Jetzt aktuell ist der rechte Tank wird ausgetauscht. Der hatte einen Haares, der bei einer Wartungsaktion dann größer geworden ist. Der liegt schon bereit Und der Propeller, der muss alle 5 Jahre zu so einer Magnetrissprüfung, da ist so eine ATA drauf. Mhm. Das wird jetzt gerade gemacht, der liegt in Kassel, der Propeller. Und dann hoffe ich, dass sie im Ende dieses Monats wieder fliegt.
Juhu. Und dann shuttlest du dann mit der Do-27 dann nach Küritz für...
Ja, das ist, genau, das war dann am Ende vom Lied, da habe ich das irgendwie einmal gemacht, mit der Do darüber zu fliegen, weil immer teuer und aufwendig und Wetter muss passen. Und
ja.
Lustiger Weg, wie ich dann zu diesem Vogel gekommen bin.
Okay.
Aber ist für mich jetzt tatsächlich eher so ein Airshow und Spaß und Platzrundenflieger, weil er zieht natürlich unheimlich viel Sprit. Da gehen 60 Liter ungefähr durch die Stunde und dabei habe ich eine Cruise-Speed von so 100 Knoten. Also das ist ein schlechtes Verhältnis, irgendwie um da lange Strecken Urlaubsflüge mitzumachen. Das ist jetzt, gerade weil ich jetzt auch beruflich ein bisschen fliege, ist es für mich mehr Spaß und so für lokale Platzrunden
ein Flugzeug geworden. Und der Papa fliegt die auch, oder?
Nee, der Papa hat leider, seitdem ich denken kann, kein Medical mehr. Freut sich aber natürlich riesig, wenn ich dann mit der Doma nach Celle fliege und er dann von rechts mal zumindest in der Luft ein bisschen fliegen kann. Kommt er der Fliegerei wieder ein bisschen näher, aber hat selber leider keine Lizenz und kein Medical mehr.
Ach so, das ist natürlich schade. Aber gut, wenn du das jetzt aufrechterhältst mit der Do und er kommt dann nochmal in die Luft,
Das
ist ja gut. Du hast so ein tolles Poloshirt an, Tegel Forever. Jetzt müssen wir gerade nochmal auf die Fliegereise zu sprechen kommen, vom Radarbildschirm aus. Du betreust Berlin. Ist es eigentlich so, mal ganz blöd gefragt, dass Lotsen so eine emotionale Bindung zu einem Flughafen aufbauen?
Ja, definitiv. Also Tegel ist ja leider Geschichte mittlerweile. Das ist der Flughafen, mit dem ich aufgewachsen bin, auch mit Air Berlin. Man sieht das hier an dem Trolley, so die Airline, an der mein Herz auch hing, weil das war irgendwie unser Homecarrier und die kannten sich natürlich aus. Das ist so wie der Frankfurter Lotse natürlich bei der Lufthansa weiß, dass er die ganz anders anpacken kann und die ja ganz anders mitspielen, weil die sich auskennen wie jetzt... ein amerikanischer Pilot oder ein asiatischer Pilot, der von einer Langstrecke irgendwie einmal alle 3 Monate nach Frankfurt fliegt. Das war natürlich hart, als die Airline dann weg war. Dann stand auch dieses Call-Sign Air Berlin Forever. Da gibt es ein lustiges Video von mir auf YouTube. Da hat irgendwer den Funk mitgeschrieben. Da war ich zusammen mit der amerikanischen Kollegin, Colleen, waren wir beide da am Radar
und haben
den letzten Flug da damals mit Captain Dave reingelotst nach Berlin. Ganz tolle Erinnerungen gibt es da. Ich habe viele Freunde, die bei Air Berlin geflogen sind. Da hängt man natürlich auch emotional dann dran an so einer Airline, an der Geschichte, an dieser Fliegerfamilie,
die es ist. Ja.
Und ähnlich ist es mit dem Flughafen auch. Ja. Also Tegel, die Tower-Lotsen da vor Ort, diese Verfahren, mit denen man einfach das Lotsenhandwerk gelernt hat, wenn einem das so ein bisschen genommen wird und es geht von diesen 2 Flughäfen und viel im Luftraum kreuz und quer übereinander mit Staffelungen, mit Fliegern, die sich da auf 2 Finals immer irgendwie sortieren müssen, geht es dann auf so ein, Frankfurt oder München Procedure Airport, wo wirklich stumpf 2 Bahnen parallel independent mit Transition Holding und sowas gabelt wird. Da ist dann nicht mehr so viel Kreativität gefragt, es ist mehr so Fließbandarbeit. Und das fehlt einem natürlich ein Stück. Und gerade meine Coaches, die amerikanischen, mit denen ich groß geworden bin, die kennen damals auch 4 Flughäfen, die kennen auch Tempelhof und Gatow, die dann nach und nach zugemacht worden sind. Und jetzt muss man ja leider sagen, haben wir einfach eine Hauptstadt ohne Flughafen. Der Flughafen liegt in Brandenburg. Es fehlt was, definitiv.
Okay. Da gibt es ja auch viele schöne Fotos von dir, so von Tegel gerade. Die Traurigkeit ist immer noch groß, höre ich, ne? Das bei dir,
oder? Definitiv. Ja. Also bei nicht allen von uns, also viele finden das natürlich toll, dass es ein bisschen einfacher geworden ist und finden dieses parallel independent auch cool, weil man einfach mehr Verkehr wegschaufeln kann in weniger Luftraum und weniger Zeit. Aber mir hat das einfach gefallen. Ich mochte diesen Airport mit den kurzen Wegen. Weil ich einfach kein gebürtiger Berliner bin ich häufig von da geflogen. Einige Male zum Spotten da, bin auch selber mal mit der Cessna gelandet noch und fand einfach ein ganz, ganz toller Flughafen mit ganz viel Geschichte.
Ja.
Und da hängt man definitiv dran.
Also ich kann mich bei Berlin Tegel an eine Situation erinnern. Da hatten wir morgens an einem Montagmorgen um 9 Uhr kamen wir da am Airport an. Und das war ja auch schon immer früher wahnsinnig viel Gewusel.
Ja.
Und dann fuhr man ja auf dieses Rondell zu und dann wurden wir dann von der Crew dann da mit dem Crewbus rausgeworfen. Und die Taxifahrer hupten sich alle gegenseitig an, lagen sich schon so bildlich gesprochen auf der Motorhaube am Hals, dass man sich den Parkplatz weggenommen hatte. Es wurde geschoben, gedrängelt, gemacht, getan, aber irgendwie funktionierte dieses Bienennest. Also es war großartig, es war so gemütlich.
Ah, das gehört natürlich dazu zu Berlin und der hupende Busfahrer, der dann noch...
Ja, klar. Ne? Also, ja, Alter, hier, weißt du, mach dir mal Licht ans Fahrrad hier. Ey, ja, ich war zuerst da, ne, hier.
Ja, das ist so Berlin, das gehört einfach dazu, ja. Das finde ich cool. Das war irgendwie kultig und man hatte, ich war die an den letzten beiden Tagen, wo dieser Airport da die Operation hatte, war ich da vor Ort und das war ja eine ganz, ganz tolle Stimmung. Ne? Also da lagen sich eher alle in den Armen, wie gesagt. Also auch die Busfahrer haben dann da vor irgendwie so Tschüss-Tegel und ich liebe dir und sowas dann oben da reingeschrieben an dieses Display vom Bus. Und also das war eine ganz besondere Stimmung. Und ein toller Airport, der auch unglaublich viel Passagiere und Verkehr in den letzten Jahren geschaufelt hat, muss man ja mal sagen. Der war für so viel weniger ausgelegt und was da teilweise los war, auch wie die Tower-Lotsen damit umgegangen sind, wenn wir Gewitter hatten oder die Flieger nicht abfliegen konnten, dann war das Terminal einfach mal ja so zack voll, weil die Flieger nicht mehr weggekommen sind. Die sind dann am Boden geblieben, wie im Slots oder weil Wetter im Abflugsektor stand. Und was machst du dann als Arrival-Lotse, der die ganzen Flieger im Holding hat? Ne? Und dann gab es aber ganz tolle Zusammenarbeiten mit dem Tower früher, der hat uns die Flieger dann trotzdem abgenommen, hat die in den Norden auf den Taxiway gestellt, damit er uns entlastet und sowas, bis dann die Gates wieder frei wurden. Und also was da an Verkehr auf diesem wenig Vorfeld und auf diesen zwei Landebahnen geschaufelt wurde, das ist unfassbar. Und eigentlich nur ein Zeichen, wie gut dieser Flughafen war, weil es hat einfach funktioniert.
Ja, so wie Tempelhof auch, ne? Ich meine, das ist auch ein Flughafen mit wahnsinnig viel Geschichte. Und dann wurde der dann einfach zugemacht und da gab es ja dann auch viele, die dann dem Flughafen hinterher geweint haben. Ne? Also ich glaube, so alle Flughäfen in Berlin haben ja eine Monstergeschichte nun mal auch durch die Geschichte erfahren. Und haben das auch einfach weitergetragen und waren auch so eine Art Botschafter der Geschichte. Und jetzt haben wir, ja, ich muss es leider so sagen, aber Berlin, der neue Flughafen, hat für mich persönlich überhaupt gar keinen Charme. Das sind für mich irgendwie so riesengroße, futuristisch gläserne Abfertigungshallen. Man läuft da durch, man hat da so versucht, mit ein bisschen Holz Wärme reinzubringen, aber ich finde dieses Riesengebäude, diesen Komplex einfach nur unpersönlich. Mhm. Also das ist meine persönliche Meinung dazu.
Ja, kann ich tatsächlich nichts zu sagen, weil ich selber noch nie abgeflogen bin. Dieser Flughafen hat halt keine Geschichte mehr. Er hat nur die Geschichte, dass es halt Katastrophen und Verschiebungen gab. Vielleicht Baugeschichte, aber hängt tatsächlich einfach keine Story hinter.
Das Und dass Rolltreppen vor Wände geführt haben. Das fand ich immer, das ist irgendwie so eine Schlagzeile, die ist mir voll im Kopf geblieben. Rolltreppe führt vor Wand am Berliner Flughafen. Ja. Da dachte ich mir so, wer baut das? Leute, Licht an, aber keiner zu Hause.
Also. Ja, für Großbauprojekte sind wir Deutschen irgendwie nicht mehr so bekannt.
Läuft gerade nicht. Nee. Sebastian, ich würde dir gerne mal 5 Sätze an die Hand geben, die du mal bitte vervollständigst. Ich würde gerne mal von dir wissen, Lotse zu sein ist wie...
Ja, da kann ich ja jetzt mal kurz spoilern, oder du hast es selber schon getan, du hast mir die Fragen ja im Voraus geschickt und ich habe zu jedem Satz wusste ich irgendwie eine Antwort, außer Lotse ist wie. Oh. Es gibt nämlich, glaube ich, nichts Vergleichbares, womit ich das Lotse irgendwie in eine Waage setzen kann. Das ist irgendwie sowas Besonderes. Ja. Ich könnte natürlich anfangen wie Dirigent eines Orchesters zu sein. Das ist vielleicht ein cooles Gleichnis. Oder eine spielt mal schief, da muss man sich um den ein bisschen mehr kümmern.
Okay.
Aber es gibt irgendwie, es gibt irgendwie nichts, womit ich das jetzt so ein Gleichnis setzen könnte. Das ist schon was Besonderes.
Ja, aber also so Dirigent eines Orchesters passt. Finde ich auch ein schöner...
Das Einzige, was mir so ein bisschen... Ja,
hätten wir doch nochmal die Fragen vor dem Interview angesprochen.
Naja, ich fand es aber ganz lustig eigentlich, weil ich finde, das ist ja auch... Ich sag ja auch was über das Lotsen sein raus, wenn einem da nichts so einfällt.
Ja, stimmt. Ja. Es ist einfach verantwortungsvoller Beruf. Ja. In den USA zu fliegen ist für mich persönlich...
Ein Paradies für Flieger.
Wenn ich einen neuen Flugzeugfriedhof entdeckt habe, dann...
Muss ich ihn sofort von oben fotografieren.
3 Dinge, die ich auf jeden Fall dabei haben muss, wenn ich in den USA bin.
Meine Fliegertasche mit Lizenzen und Headset und so weiter, mein Kameraequipment und einen guten Co-Pilot übernehmen kann, damit ich knipsen kann.
Wenn ich nicht Lotse geworden wäre, dann hätte ich
im 411. NFF an der Verkehrsfliegerschule in Bremen meine Verkehrspilotenausbildung begonnen.
Wow, mega. Lieber Sebastian, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses kurzweilige Interview. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Normalerweise würde ich jetzt an der Stelle an den Christian übergeben, dass der einfach nochmal so ein bisschen auf unsere Shownotes hinweist. Das muss ich jetzt leider machen. Wir haben natürlich auch unsere Instagram-Seite und auch unsere Internetseite, die jetzt auch wieder online ist. Die war gerade mal kurzzeitig abgestürzt. Eine Facebook-Seite gibt's auch und wir haben natürlich auch noch den Hinweis für unsere Hörerreise vom 26. bis 29. Mai. Wer also mitkommen möchte, der kann sich noch anmelden bis zum 12. Mai, also sprich bis übermorgen. Dann geht das Anmeldefenster zu, dann haben wir den Slot abgearbeitet. Und dann freuen wir uns auf viele, viele Teilnehmer. Sebastian, wir beide bleiben auf jeden Fall in Kontakt, weil ich möchte unbedingt mal Do fliegen.
Ja, sehr gerne.
Dann bin ich jetzt total angefixt und heiß drauf. Wenn du mal Piper fliegen möchtest, sag Bescheid.
Ja, gerne, gerne. Ach, du fliegen ist, da findet ja sich immer ein Grund.
Super, dann schreiben wir uns einfach UF Control zu.
Genau.
Und dann bitte mit Fototasche.
So machen wir das.
Ich wünsche dir alles, alles Gute.
Danke, dir auch. Vielen Dank für die Einladung.
Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Euch da draußen alles Gute. Passt schön auf euch auf. Bleibt gesund. Always many happy landings. Bis zum nächsten Mal. Der Fritz.